Grüß Gott und herzlich willkommen zu dem Hörbuch «Mein Herz wird triumphieren» von Mirjana Soldo. Sie darf seit über 40 Jahren in Medjugorje in Visionen die Gottesmutter Maria sehen und mit ihr sprechen. Und sie erzählt in ihrem Buch über ihr bewegendes Leben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Hören.
Mirjana Soldo, mein Herz wird triumphieren. Einleitung. Mein Name ist Mirjana. Seit mehr als 35 Jahren erlebe ich Visionen der Jungfrau Maria. Ich kann es mit keinen Worten präziser ausdrücken. Ich verstehe, dass so etwas für einige schwer vorstellbar sein mag, insbesondere in der heutigen Zeit. Sogar für einige Gläubige sind Wunderphänomene der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz bezweifle ich, dass irgendjemand erschrockener gewesen ist als ich, als all dies begonnen hat. Damals wusste ich nicht einmal, dass solche Dinge geschehen können und schon gar nicht in Medjugorje, einem unscheinbaren Dorf im ehemaligen Jugoslawien. Du sollst wissen, dass ich sowohl von Ärzten als auch von Wissenschaftlern aus aller Welt untersucht worden bin. Sie alle stimmen in einem Punkt überein. Ich bin vollkommen normal. Das habe ich sogar schriftlich. Bevor du also meine geistige Gesundheit in Zweifel ziehst, frage ich dich mit einem Lächeln auf dem Gesicht: Hast du ein offizielles anerkanntes Dokument, das deinen Verstand als gesund bescheinigt? Ich habe dieses Buch nicht mit dem Ziel geschrieben, dich zur Überzeugung zu bringen, mir zu glauben. Ich bin nur eine Botschafterin, die ihre Geschichte mit einer Welt teilen möchte, in der Friede zunehmend selten geworden ist, in der Hoffnung, Trost spenden zu können. Wenn ich sage, dass ich mein Leben am Nachmittag des 24. Juni 1981 verändert hat, vermag dies nicht einmal ansatzweise das Ausmaß jener Ereignisse zum Ausdruck zu bringen, die geschehen sind. Bis zu jenem Tag lebte ich unter der schweren Bürde des Kommunismus und ertrug die zahlreichen Schwierigkeiten, welche damit einhergingen. Das schlimmste Leid begann allerdings erst, nachdem ich zusammen mit 5 anderen Kindern etwas ganz Außergewöhnliches erlebt hatte. Was wir sahen, veränderte uns durch und durch, uns, unsere Familien und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Jedoch rief es auch den Ärger des jugoslawischen Regimes hervor. Aus Furcht davor, mein Zeugnis wäre eine Bedrohung für ihre Grundsätze, wurde ich von den Kommunisten mit nur 16 Jahren zur Staatsfeindin erklärt. Vielleicht waren ihre Befürchtungen am Ende berechtigt, denn ich durfte etwas kennenlernen, das weit größer ist als die kommunistische Regierung, das weit größer ist als irgendetwas auf der Welt. Ich habe die Liebe Gottes erfahren. Kapitel 1. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Matthäus 11,25. Als alles begann, war ich die Außenseiterin unter uns 6 Jugendlichen. Im Gegensatz zu den anderen bin ich in Sarajevo aufgewachsen. Nicht nur die belebten Straßen oder die in die Höhe ragenden Gebäude, sondern alles in meiner Stadt hob sich in gänzlichem Kontrast von den Feldern, den schmutzigen Landwegen und Steinhäusern Medjugorjes ab. Aber noch weitaus größer als die materiell fassbaren Unterschiede waren die kulturellen. Medjugorje wurde hauptsächlich von Kroaten bevölkert, einem stolzen Volk, das in der Geschichte unzählige Male Bedrängnis und Elend durchlebt hatte. Trotz der Konfrontation sowohl mit türkischen Eroberern als später auch mit kommunistischen Unterdrückern blieben die Einwohner Medjugorjes ihrem katholischen Glauben treu, obschon sie, selbst noch im Jahre 1981, sehr umsichtig damit umgehen mussten, um nicht die argwöhnischen Blicke der Regierung auf sich zu ziehen. Demgegenüber stand die Bevölkerung der Stadt Sarajevo, manchmal auch das Jerusalem Europas genannt, eine bunte Mischung all jener, die den Rest Jugoslawiens bewohnten. Die ungefähr 400.000 Menschen umfassten bosnische Muslime, ungefähr 45%, serbisch-orthodoxe Christen, 30%, einige verstreute katholische Kroaten, 8%, sowie auch eine kleine jüdische Gemeinschaft. Die dominierende Ideologie, welche jene Tage begleitete, war jedoch ein atheistischer Kommunismus. Die vielseitige Geschichte Sarajevos war vor allem in der Architektur wiederzuerkennen. Insgesamt hatte man den Eindruck, die Stadt sei das Ergebnis vieler zusammengeworfener Teile, die alle zu verschiedenen Puzzles gehörten. Die roten Ziegeldächer der traditionell bosnischen Behausungen im städtischen Randbezirk strahlten neben den von den Kommunisten erbauten farblosen Betonmonolithen und wenn man sich der Bašarschija, der charmanten Altstadt, dem Herzen Sarajevos näherte, konkurrierten kunstvoll verzierte Moscheen und osmanische Festungen mit den extravaganten Überresten der Monarchie Österreich-Ungarn um die Aufmerksamkeit der Menschen. Die Freunde, welche ich während meiner Kindheit hatte, waren alle in den unterschiedlichsten Religionen zu Hause und wuchsen unter verschiedenen kulturellen Bedingungen auf. Tatsächlich waren unter jenen aus Sarajevo nur ein paar wenige Katholiken. Weit mehr verbreitet waren Muslime und Orthodoxe, und die Skyline der Stadt bestand hauptsächlich aus Minaretten und byzantinischen Kirchen. Obwohl ich Freunde aus beiden Religionen hatte, machten wir uns nie Gedanken über unsere kulturellen Unterschiede. Tatsächlich feierte ich manchmal sogar ihre Glaubensfeste mit. Und sie die meinen. Ich hatte gelernt, Menschen aus anderen Religionen zu respektieren, schon bevor die Jungfrau Maria uns lehrte, dass wir daran recht taten. Als ich älter wurde, fühlte ich ständig den Drang, meine Sommerferien in Medjugorje zu verbringen. Dass die Häuser des Dorfes nicht einmal über fließendes Wasser verfügten und ich die meiste Zeit damit verbringen musste, in der brütenden Hitze der Sonne zu arbeiten, störte mich nicht. Meine Tante, mein Onkel, mein Cousin und meine Cousinen lebten dort. Und so erlaubten mir meine Eltern Jahr für Jahr, sie zu besuchen. Medjugorje war mein zweites Zuhause. Onkel Shimon und Tante Slava behandelten mich wie ihr eigenes Kind, weshalb ich mich nie bloß als Gast fühlte. Ihre beiden ältesten Töchter, Milena und Vesna, waren für mich viel mehr Schwestern als Cousinen. Nachts teilten wir uns ein Zimmer, was die natürliche Konsequenz mit sich brachte, dass wir so lange miteinander plauderten, bis entweder der kleine Bruder meiner Cousinen Vlado uns bat, leise zu sein, oder bis unser Gekicher ihre jüngere Schwester Jelena aufweckte. Die Pfarrei Medjugorje, gelegen zwischen zwei mit Büschen und Gestrüpp überwucherten Bergen, bestand aus 5 kleinen Dörfchen. Sie war am 15. Mai 1892 gegründet und unter den Schutz des heiligen Jakobus, des Schutzpatrons der Pilger, gestellt worden. Eine Entscheidung, welche 90 Jahre später beinahe einen prophetischen Beigeschmack bekommen sollte. Die erste Jakobuskirche wurde versehentlich auf instabilem Grund errichtet, weshalb an ihrer Stelle eine neue gebaut wurde, deren Fertigstellung auf das Jahr 1969 datiert wurde. Zu jener Zeit verstand niemand, weshalb die Priester eine solch große Kirche hatten anfertigen lassen. Aber nach den Ereignissen des Jahres 1981 erwies sie sich tatsächlich oft als zu klein. Meine Tante und mein Onkel lebten in Bijakovici, einem Bauerndorf am Fuße eines Hügels, der Podbrdo genannt wurde. Wie jeder andere in Medjugorje verdienten sie ihren bescheidenen Lebensunterhalt mit dem Anbau von Tabak, Trauben und anderen Feldfrüchten und Nutzpflanzen. Während sich andere traditionell herzegowinische Häuser durch ihre Steinwände und orangefarbenen Ziegeldächer auszeichneten, besaßen Simon und Slava ein etwas moderneres Zuhause, das aus Bausteinen und Stuck erbaut wurde. Keiner in Sarajevo verstand, warum ich Medjugorje so sehr liebte, nicht einmal meine Eltern. Zu Hause hatte ich alle Annehmlichkeiten eines ordentlichen Stadtlebens, das mir durch die harte Arbeit meiner Eltern geboten wurde. Im Gegensatz dazu war das Leben in Medjugorje weitaus schwieriger. Die Dorfbewohner lebten vom Ertrag ihrer Arbeit bei der Ernte, dem Ackerbau und von Wasserrationen. Und dennoch war es gerade diese Einfachheit, die mich jeden Sommer dorthin zurückzog. Während der ersten 9 Jahre meines Lebens in Sarajevo wurde ich von meinen Eltern wie eine Prinzessin behandelt. Insbesondere mein Vater war in mich vernarrt. Sobald meine Mutter mich bat, das Geschirr abzuspülen oder mich um die Wäsche zu kümmern, tat er es für mich. Meine Eltern brachten mir manchmal sogar das Frühstück ans Bett und kochten alles, was ich gern mochte. Aufgrund meiner mageren Erscheinung wollten sie mich wohl dazu bringen, mehr zu essen. Um mich zu ermutigen, applaudierten sie, wenn ich den Teller leer gegessen hatte. Dies führte jedoch auch zu einigen peinlichen Momenten. Als ich ungefähr 7 Jahre alt war, besuchte ich meine Verwandten, die für den Schwager meiner Tante ein spezielles Mahl vorbereitet hatten. Da ich nicht wusste, dass es nur für ihn gedacht war, aß ich alles auf. Dort saß ich also stolz und auf meinen Applaus wartend. Aber stattdessen erntete ich die verwunderten Blicke aller Anwesenden. Glücklicherweise nahm es der Schwager meiner Tante mit Humor. Für eine heikle Esserin wie mich war das Essen in Medjugorje gewöhnungsbedürftig. Aber ich beschwerte mich nie. Meine Mutter hatte mich immer vorgewarnt. Wenn ich ein einziges Mal zu hören kriege, dass du das Essen verweigert hast, sagte sie einmal, kommst du unverzüglich nach Hause. Trotz des starken Kontrasts liebte ich Medjugorje. Während meine Familie ihren Sommerurlaub an der Adria verbrachte, bevorzugte ich dieses unscheinbare Bauerndorf in den herzegowinischen Hochländern. Der Ort erschien mir auch zu keiner Zeit fremd. Seit ich mich erinnern kann, besuchte ich ihn gelegentlich mit meiner Familie, um unsere Verwandten zu sehen. Als kleines Mädchen kostete ich es aus, Zeit mit meinen Cousinen und deren Freunden zu verbringen. Wir jagten durch die weiten Felder und spielten in den zahlreichen Weingärten Verstecken. Während dieser Besuche auf dem Land wurde ich von einem tiefen Freiheitsgefühl erfüllt, das mir in der Großstadt verwehrt blieb. Ein kleiner Junge war besonders freundlich zu mir. Sein Name war Marco. Er war ein Jahr älter als ich, hatte kräftiges schwarzes Haar und Augen, deren Farben mich an türkischen Kaffee erinnerte. Markus Onkels väterlicherseits war mit der Schwester meiner Mutter verheiratet, weshalb wir uns über die Jahre nicht selten im Haus meiner Tante begegneten. Unsere Eltern verbrachten gerne Zeit miteinander, und so begleitete Marco seine immer, wenn diese meine Familie in Sarajevo besuchten. Meine Erinnerungen an ihn reichen bis zu den Ältesten an mich selbst zurück. Und ich entsinne mich, dass wir oft im selben Zimmer geschlafen haben, als wir klein waren. Marco war anders als die anderen Jungen. Er trug Frieden in sich, eine ruhige und sanfte Gleichmut, die ich bewunderte. Und er lächelte immer. Seine Liebenswürdigkeit rechnete ich seinem starken Glauben an Gott zu, der in ihm durch den Einfluss seiner Eltern schon sehr früh zu wachsen begonnen hatte. Im Teenageralter veränderte sich Marcos Zuneigung zu mir mehr und mehr. Sie entwickelte sich zu einer Art romantischer Anziehung. Allerdings war er zu schüchtern, um mir davon zu erzählen. Für alle anderen waren seine Gefühle jedoch offensichtlich. Jedes Mal, wenn ich während des Sommers nach Medjugorje kam, tauchte er unter dem Vorwand auf, meinen Onkel und meine Tante besuchen zu wollen. Meine Cousins und Cousinen neckten mich häufig deswegen. Jedoch gab es in Medjugorje nicht sonderlich viele Gelegenheiten, soziale Kontakte zu pflegen. Wie jeder andere arbeitete ich hart, wenn ich dort war. Meistens erwachten meine Cousinen und ich schon vor Sonnenaufgang, um auf den Feldern Tabak zu pflücken, dessen Blätter wir anschließend zum Trocknen aufhängten. Zu Beginn meiner Sommerbesuche weckten mich mein Onkel und meine Tante nicht auf, um mit mir ihnen arbeiten zu gehen. Sie dachten, ich bräuchte mehr Schlaf, da ich die Lebensweise auf dem Land nicht gewohnt war. Dennoch fühlte es sich für mich nicht richtig an zu schlafen, während meine Cousinen arbeiteten. Daher begann ich, selbstständig aufzustehen und sie zu begleiten. Anfangs waren alle darüber verwundert, aber kurz danach begann mein Onkel auch mich jeden Morgen um 4 Uhr zu wecken, wie den Rest seiner Familie. Gewöhnlich hatten wir nach der Arbeit Freizeit. Wir erfreuten uns an einfachen Dingen wie Spaziergängen durch die Randgebiete des Dorfes oder Gesprächen, die wir an die Steinwände der Häuser gelehnt führten. Die Jugendlichen in Medjugorje waren begierig darauf, Dinge über das Stadtleben zu erfahren, und ich wiederum war stets fasziniert von den Märchen und Geschichten, die sie mir über das Leben auf dem Land erzählten. Eine meiner engsten Freundinnen war ein großes, dunkelhaariges Mädchen namens Ivanka. Sie lebte in dem nicht weit entfernten Mostar, verbrachte aber ihre Wochenenden und Sommerferien in Medjugorje bei ihrer Großmutter. Sie hielt sich also öfter im Dorf auf als ich, und doch verband uns das Stadtleben. Sie liebte es besonders, über Mode zu sprechen. Und manchmal über ihre Zuneigung zu einem einheimischen Jungen namens Raiko. Obwohl ich jeden Abend erschöpft war und meine Hände vom ständigen Tabakpflücken klebten, war ich immer fröhlich. Tatsächlich waren meine Hände das Einzige, wofür ich mich schämte, wenn ich in meine Schule in Sarajevo zurückkehrte. Meine Klassenkameraden kamen mit schön gebräunten Händen zurück, während die meinen vom Rückstand des Tabaks stets eine gelblich-schwarze Farbe angenommen hatten. Ich versteckte sie dann immer unter dem Schulschreibtisch. Aber dies war nur eine kleine Unannehmlichkeit. Es war ein wunderbares Gefühl, in Medjugorje zu sein. Ich fühlte mich lebendig. und ich freute mich immer auf das Ende jedes Schuljahres, weil ich wusste, dass ich dann zurückkehren konnte. Im Jahr 1981, als sich das Ende meines zweiten Jahres im Gymnasium näherte, begann in mir ein ungewöhnliches Gefühl zu wachsen. Es war heftiger als die bloße Vorfreude auf meinen bevorstehenden Sommeraufenthalt in Medjugorje. Und, was noch seltsamer war, es offenbarte sich vor allem durch meine starke Sehnsucht danach, allein im Gebet zu verweilen. Ich zog mich zurück und betete still. Ich unterließ die üblichen Dinge, mit denen sich junge Leute beschäftigten, wie die gemeinsamen Spaziergänge oder das Verweilen und Plaudern in Cafés. Meine Mutter machte sich zunehmend Sorgen um mich, da ihr mein Benehmen für ein 16-jähriges Mädchen zu ungewöhnlich erschien. Zu jener Zeit besuchte ich eines der besten Gymnasien Sarajevos. Während der Pausen zwischen den Lektionen, als sich die anderen Schüler in den Gängen trafen, um sich auszutauschen, begann ich vermehrt, mich alleine in eine alte orthodoxe Kirche in der Nähe der Schule zurückzuziehen. Die meisten meiner katholischen Glaubensgenossen mieden orthodoxe Kirchen, aber mir erschien diese ein friedlicher Rückzugsort zu sein. Die Kirche war immer leer. Die Luft im Inneren war kühl und dunkel und roch nach altem Wein und Weihrauch. Jeden Tag zündete ich eine Kerze an und betete. Während ich die Ruhe genoss, versuchte ich zu ergründen, was mit mir geschah. Das seltsame Gefühl wurde Tag für Tag intensiver und am Ende des Schuljahres betete ich so viel wie noch nie zuvor. Als ich schließlich nach Medjugorje aufbrach, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich selbst dorthin ging, sondern es war, als beobachtete ich das Leben einer anderen wie durch einen Film. Warum fühlte ich mich nur so eigenartig? Mein Vater, der mich zum Bahnhof von Sarajevo gebracht hatte, damit ich den Zug nach Mostar erwischen konnte, spürte meine Verwirrung. Wie immer weinte er. Aber dieses Mal bat er mich, meine Meinung zu ändern und zu Hause zu bleiben. Ich nahm ihn in den Arm. «Es wird schon gut gehen, Papa. Mach dir keine Sorgen.» Sobald ich im Zug Platz genommen hatte, überkam mich eine vage Vorahnung. Aber weshalb? Ich wusste es nicht. Ich hatte mich immer darauf gefreut, meine Familie und meine Freunde in Medjugorje zu besuchen. Aber dieses Mal war mein Gefühl verstärkt und deutlich anders, als ob ich am Rande von etwas Unbekanntem stehen würde und drauf und dran wäre, darin einzutauchen. Ich starrte aus dem Fenster, als der Zug die letzten Vorstadthäuser Sarajevos hinter sich ließ und schließlich zum Fluss Neretva gelang, einem türkisen Wasserstrom, der sich durch die Dinarischen Alpen schlängelt. Was geschah mit mir und warum wollte ich auf einmal die ganze Zeit nur beten? In nebelgetauchte Felsen und Klippen wichen nun der Weite des Jablanitschko-Stausees und eine Reihe von Tunnels und bogenförmigen Brücken führten den Zug schließlich zum Bahnhof in Mostar, wo mich Onkel Shimon bereits erwartete. Innerhalb weniger Tage nach meiner Ankunft in Medjugorje wurden alle meine Fragen beantwortet, und zwar auf eine Weise, von der ich nie zu träumen gewagt hätte. Am Morgen des 24. Juni 1981 wachte ich mit einem Lächeln auf. Es war das Fest des heiligen Johannes des Täufers, jenes Propheten, der in der Bibel die Stimme eines Rufers in der Wüste genannt wird, die sagt, ebnet den Weg für den Herrn. Aber der Ursprung meiner Freude war weniger der Festtag des heiligen Johannes als vielmehr die Tatsache, dass wir an diesem Tag keinen Tabak pflücken mussten. An heiligen Festtagen wurde in Medjugorje nicht gearbeitet, was für uns Kinder eine Menge Freizeit bedeutete. Es war die perfekte Gelegenheit, um mich mit Ivanka zu treffen. Das Zuhause ihrer Familie lag direkt neben dem Haus meines Onkels. Wir entschlossen uns, einen Spaziergang entlang des äußeren Randes von Biakovici zu machen, und als wir auf dem schmalen Weg unterwegs waren, stoppten wir bei einem benachbarten Haus, um zu sehen, ob uns ein Mädchen namens Vika Gesellschaft leisten wollte. Da diese jedoch gerade einen Nachmittagsschlaf hielt, versprach uns ihre Mutter, Vika auszurichten, dass wir vorbeigekommen waren. Zu jener Zeit verschloss in Medjugorje niemand seine Haustür, und es war üblich, dass man oft unangekündigt von seinem Nachbarn besucht wurde. Der verbreitetste Zeitvertrieb der Menschen im Dorf waren die gemeinsamen Gespräche. Und als wir so dahinschlenderten, hörten wir den Satz, »Wohin geht's denn?« von beinahe jedem Haus des Dorfes. Während wir im Schatten des Podbrdo eine ungepflasterte Straße entlang spazierten, sprachen wir über das schreckliche Gewitter, das den Ort kürzlich heimgesucht hatte. Die Telefonkabel waren noch immer kaputt, seit ein Blitz die Telefonzentrale getroffen hatte. Wir beredeten auch Alltägliches, was wir in der Schule so erlebten, welche neuen Freunde wir gefunden hatten, die neuesten Modetrends und andere Dinge, über welche jugendliche Mädchen ebenso sprechen. Allerdings versteckte sich hinter unserer unbeschwerten Konversation eine sehr traurige Sache, der keine von uns Raum geben wollte. Ivankas Mutter, Jagoda, war vor weniger als 2 Monaten nach einer langen Krankheit gestorben. Wie eine heiligmäßige Frau hatte sie ihr Leiden ohne Klagen ertragen, selbst während der letzten Momente ihres Lebens. Gemäß dem Brauch in der Herzegowina trug Ivanka am Tag der Beerdigung schwarze Trauerkleidung und hielt es so während der gesamten darauf folgenden Jahres. Während unseres Gesprächs konnte ich die Traurigkeit in ihrer Stimme hören und in ihren Augen spiegelte sich der Schmerz wider. Ich hoffte, der Zeitvertreib an der frischen Luft würde ihr vorübergehend ein wenig Freude bereiten. Und tatsächlich begann Ivanka zu lächeln, als wir plauderten und unsere Neuigkeiten austauschten. Ungefähr gegen 5 oder 6 Uhr abends setzten wir uns müde vom langen Spazieren auf einen schattigen Fleck unter dem Hügel. Inmitten unserer Konversation rief Ivanka auf einmal aus, «Ich glaube, da ist die Mutter Gottes auf dem Hügel!» Sie starrte zum Podbrdo hinauf. Da ich davon ausging, dass sie scherze, sah ich erst gar nicht hin. «Ja, natürlich ist es die Mutter Gottes», sagte ich. Sie ist hier, um nachzusehen, was wir beide so treiben, da sie ja nichts Besseres zu tun hat. Als Ivanka jedoch nicht damit aufhörte, mir zu erzählen, wen sie angeblich sah, wurde ich zunehmend verärgert. Unsere Eltern hatten uns gelehrt, den Glauben zu respektieren und den Namen des Herrn niemals zu missbrauchen. Als es so schien, als spottete Ivanka über die Gottesmutter, fühlte ich mich unwohl und verängstigt. «Ich gehe», sagte ich und steuerte den Rückweg an. Aber als ich das Dorf erreichte, wurde ich von einem unglaublich kraftvollen Gefühl ergriffen. Etwas rief mich zurück. Das Gefühl wurde derart stark, dass ich gezwungen war, anzuhalten und umzukehren. Ich fand Ivanka an demselben Ort, an dem ich sie zurückgelassen hatte. Sie starrte auf den Hügel und sprang auf und ab. Noch nie hatte ich sie so aufgeregt erlebt, und es schauderte mich, als sie sich umdrehte und mich ansah. Ihre sonst braungebrannte Haut war schneeweiß und ihre Augen leuchteten. «Jetzt schau doch bitte!» bat sie mich. Langsam drehte ich mich um und sah zum Hügel hinauf. Im selben Moment, als ich die Person sah, überschlug sich mein Herz vor Angst und Verwunderung, und mein Gehirn hatte Schwierigkeiten damit, den Anblick zu verarbeiten. Niemand hatte je zuvor diesen Hügel bestiegen. Aber was ich sah, war unverkennbar. Dort, zwischen den Felsen und Sträuchern, stand eine junge Frau.
Das Bless Missionswerk ist zu 100% spendenfinanziert. Ihre Spende macht unsere Arbeit im Dienst der Neuevangelisation möglich. Ein herzliches Vergelt's Gott. Informationen zu den Spendemöglichkeiten finden Sie unter www.blessmissionswerk.ch. Gerne gebe ich Ihnen noch den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und so segne, führe und leite Sie auf die Fürbitte der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.